Ich freue mich jetzt sehr auf eine Kollegin, die meisten von Ihnen, die uns jetzt gerade zuschauen, kennen, aus der Tagesschau, aus den Tagesthemen, aus dem Weltspiegel, seit 2017 Nahostkorrespondentin, Türkei, Zypern und jetzt Iran. Also Iran, weil es besonders viel Aufmerksamkeit genießt. Sie sind extra für uns nach Bremen gekommen und haben vorher gesagt, ich kann aber auch im letzten Moment absagen. Mhm. Was für ein Moment wäre das gewesen? Was hätte dafür passieren müssen?
Gut, als ich das gesagt habe, seitdem ist viel Zeit vergangen. Es ist schon viel passiert seitdem. Deswegen, die Messlatte geht irgendwie immer mehr nach oben.
Naja, 2 Wochen her, ja.
Aber also ich glaube, die Entscheidung wäre gewesen, wenn ich in den Iran hätte einreisen können, beziehungsweise die ARD sich dazu entschieden hätte, mich einreisen zu lassen, dann wäre ich lieber nach Teheran als nach Bremen.
Das müssten Sie anders formulieren. Dann wären Sie sogar nach Teheran lieber gefahren als zu uns. Also, oder als sogar zu uns.
Also,
wie ist denn das für Sie, jetzt in Bremen zu sein und nicht in einer der Regionen, wo es im Moment so fürchterlich zugeht?
Also natürlich, es ist ein schöner Ausflug. Also jetzt auch die Geschichten zu hören von den anderen Gästen, holt mich mal so aus diesem Tunnel raus. Beispielsweise, als Sie gerade über das Universum gesprochen haben, da dachte ich mir, Wahnsinn, ich beschäftige mich tatsächlich sehr viel mit dem Universum. Ich habe einen 4-jährigen Sohn und habe mich gefragt, ob Sie nicht auch mal nach Istanbul kommen würden, um das Buch vorzulesen, das Sie geschrieben haben. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mir dachte, Wahnsinn, wir Menschen machen diese Erde kaputt. Und zwar nicht nur eben durch Klimawandel, aber eben auch durch Kriege. Und als ich diesen Meteoriten gerade gesehen habe, dachte ich zuerst an eine ballistische Rakete. Ja. Und das beschäftigt mich gerade einfach den ganzen Tag.
Klar, verstehe ich. Und man muss dazu erklären, es ist nicht so, dass der Iran Ihnen den Zugang verwehrt, sondern dass Ihr Arbeitgeber, die ARD, sagt, eine Abwägung, eine Gefahrenanalyse macht und sagt, im Moment schicken wir dich da nicht hin. Ist das richtig verstanden?
Also vereinfacht formuliert, ja. Es ist so, ich habe ein Visum, wir haben da ein Büro seit, ich glaube, Jahrzehnten und deswegen haben wir Drehgenehmigungen, Arbeitsgenehmigungen in der Theorie. Ich muss dazu alle 3 Monate in den Iran mindestens und dort meinen Pass abgeben. Der wird dann dort einbehalten. Mal dauert das 1 Woche, mal dauert das 2 Wochen. In der Situation, die wir gerade haben, wo Polizeireviere auch angegriffen werden, ist das natürlich nochmal doppelt schwierig. Und das Hauptargument aber der ARD ist, dass sie glauben, dass ich vor Ort eben nicht ausreichend frei berichten kann. Das heißt, ich kann sagen, hier gab es einen Einschlag, dort gab es einen Einschlag, aber ich kann die Analysen, die man von mir erwartet, nicht machen. Ich kann nicht mit all den Leuten sprechen, mit denen ich gerne sprechen würde. Deswegen hat sich die ARD dazu entschieden, dass ich in Istanbul gerade mehr Sinn mache. Aber klar, mein Reporterherz, das blutet. Ja. Aber ich weiß natürlich, ich mache den Job schon lang genug, dass es schwierig wäre, vor Ort da überhaupt was machen zu können.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann waren Sie bis zum 23. Februar im Iran und dann am 28. ging es los.
Also ja.
Und als Sie am 23. Teheran verlassen haben, haben Sie sich vorstellen können, dass es 5 Tage später ein solcher Schlag durch die Amerikaner und die Israelis stattfinden könnte?
Ja, ich habe es eigentlich auch schon früher damit gerechnet. Und als ich dort war, und da waren meine Chefs dann, glaube ich, ganz schön nervös, haben wir eigentlich auch schon damit gerechnet, dass es losgehen könnte. Dann weiß ich nicht, ob wir anders verfahren hätten, ob ich dann dort geblieben wäre, das weiß ich nicht. Aber wir haben damit gerechnet, unsere Mitarbeiter haben damit gerechnet und eigentlich so gut wie jede Person, jeder Interviewpartner, mit denen ich dort gesprochen habe, haben eigentlich damit gerechnet, dass es so einen Schlag gibt. Dass es gleich an Tag 1 diesen gewaltigen Schlag gibt, dass direkt der oberste religiöse Führer, politische Führer Ayatollah Ali Khamenei getötet wird, das konnte man jetzt so nicht absehen, aber dass es zu einem Krieg kommt, das wusste im Iran eigentlich jeder.
Sie haben jetzt schon mehrmals gesagt, unsere Mitarbeiter in Teheran, das sind die sogenannten Ortskräfte. Mhm. Und leben die nicht gefährlich, wenn sie für eine deutsche Sendeanstalt berichten?
Und wie?
Sehr. Wie sichern Sie denn die ab?
Also ich würde sagen, das macht 50% meiner Arbeit seit Jahren, mir Gedanken zu machen, was kann ich sagen, was kann ich verwerten, was kann ich am Telefon mit den Kollegen besprechen, was muss gesagt werden, was sollte ich besser weglassen, um die Mitarbeiter nicht zu gefährden, um InterviewpartnerInnen nicht zu gefährden. Wir haben uns daran gewöhnt und die Kolleginnen und Kollegen machen den Job auch schon lange und es ist ihnen ein Anliegen, eben das Wenige, was wir rausschicken können. Und Sie haben es ja gerade gesagt, viele der Zuschauerinnen und Zuschauer schauen die Tagesschau. Wir schaffen es ja immer wieder, oder meine Mitarbeiter schaffen es immer wieder, Material rauszuschicken. Und ich glaube, allein für diesen kurzen Einblick, den Sie immer schicken können, ist es Ihnen wert, den Job zu machen. Aber das Risiko ist groß.
Hier sehen Sie, aber das ist,
ja, das schönste Foto gewählt.
In Istanbul. In Istanbul, ne? Es geht unter Kollegen. Erzählt man sich, dass Sie dieses Jahr, haben Sie ja diesen roten Schal, dass Sie jedes Jahr sich eine neue Schalfarbe aussuchen und die Schals so aussuchen, dass Sie notfalls auch den Kopf bedecken?
Mhm. Nee, der wäre zu warm für den Kopf. Aber ja, ist ein bisschen Understatement. Die ARD zahlt nicht mehr so gut wie früher.
Katharina, als Sie da im Februar im Iran waren, hatten Sie das Gefühl, dass viele Menschen, oder hatten Sie den Eindruck, oder haben Sie recherchiert, viele Menschen sich so einen Schlag wünschen als Beginn des Zerfalls dieses Regimes?
Es gab viele, die davon gesprochen haben. Es waren eher jüngere Menschen, die gesagt haben, ich wünsche mir für all das, was sie unserer Generation angetan haben. Das war, lag ja, diese Proteste im Januar, die lagen ja erst 3-4 Wochen zurück.
Und die vielen Toten.
Und das sind ja, man weiß es nicht genau, mehrere Tausend, manche sprechen von 20.000, 30.000 Getöteten. Und ich habe mit Menschen gesprochen, die selbst auf der Straße waren, die selbst Augenzeugen waren, wie Menschen neben ihnen von Scharfschützen auf dem Dach in den Kopf geschossen wurden. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass der Hass in den Menschen groß ist. Und deshalb viele junge Leute zu mir gesagt, ich wünsche mir, dass die Amerikaner, die Israelis, wurden auch schon genannt, angreifen und gezielt die Führung töten. Aber ich habe auch mit diesen Menschen jetzt, über die habe ich damals einen Artikel geschrieben, jetzt wieder Kontakt.
Das dauert ja fast
4 Wochen.
4 Wochen. Würden die heute noch so?
Die Frage habe ich Ihnen auch gestellt. Ja. Und die eine Person, die vor 4 Wochen oder vor 5 Wochen mir noch gesagt hat, sie wünscht sich das so sehr, hat jetzt gesagt, sie versteckt sich in ihrem Keller und hat Angst um ihr Leben. Ja. Das heißt nicht, dass die Erleichterung und die Freude, dass gewisse Personen aus diesem Regime tot sind, nicht da ist. Im Krieg, habe ich auch schon oft gesagt, gibt es diese Gleichzeitigkeiten einfach. Und ich glaube, wenn man eben sich nochmal auf die Ereignisse im Januar besinnt und auch auf das, was in den letzten Jahren passiert ist, dann kann man diesen Hass, diese Wut auch nachvollziehen. Aber gleichzeitig kann man sich, glaube ich, auch denken, wenn ich da sitze mit meinem, wenn ich überlege, ich würde da jetzt sitzen mit meinem 4-jährigen Sohn, dass ich Angst hätte um das Leben meiner Familie.
Trauen Sie sich eine Vorhersage zu, wie lange dieser Krieg noch dauern kann?
Also ich glaube, er wird nicht so schnell enden. Und selbst wenn es zu einer Waffenruhe oder mittlerweile nennt man das ja alles Deal kommen wird, dann wird alles, was passiert ist, die Menschen vor allen Dingen im Iran, aber auch in der Region einfach noch nachhaltig lange beschäftigen. Weil eine große Angst, die mir immer wieder skizziert wurde, der Menschen schon vor 5 Wochen war, was ist, wenn Donald Trump ab einem gewissen Punkt, man nennt ihn ja in Amerika Taco, vielleicht mal die Erklärung, Trump always chickens out, also er zieht sich eben zurück. Und das sehen wir ja gerade auch wieder. Vielleicht macht er einen Deal, vielleicht wird ihm das doch zu heiß, vielleicht sind ihm die Ölpreise zu sehr gestiegen. Er geht zurück und hinterlässt dann die Zivilbevölkerung mit einem angeschlagenen, mit einem angeschossenen Regime, das die Wut noch mehr an der eigenen Bevölkerung auslässt. Das ist eine Angst.
Möglicherweise auch.
Das ist eine Angst, die viele haben. Wir sehen das jetzt schon. Es gab viele Festnahmen jetzt schon von sogenannten Saboteuren, Söldnern Israels nennt sie das Regime. Und das ist die große Befürchtung, die viele haben. Und ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man auf der einen Seite Angst hat, dass der Krieg endet, aber auf der anderen Seite auch Angst hat, dass er weitergeht. Also ich glaube, dass viele Menschen sich da gerade echt in einer schwierigen Situation befinden.
Viele, die uns jetzt zusehen, werden sich fragen, ist es gefährlich, wenn sie im Land sind, für Sie, nicht nur für die Mitarbeiter, die jetzt noch da sind, sondern auch für Sie, die Leiterin dieses Büros ist. Und immer wieder zwar rauskommt, aber wenn Sie am Ort drehen, gibt es da Situationen, wo Sie sagen, das ist heikel?
Ja, wir haben schon viele heikle Situationen erlebt. Und ich glaube, als Reporterin gewöhnt man sich dann oft an vieles. Und erst so, es gab Situationen, wo ich erst ein Jahr später mir dachte, oh, das war eigentlich nicht gut. Das hätte uns nicht passieren dürfen oder...
Weil Sie haben doch zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich, waren Sie bei der Trauerfeier für einen erschossenen...
Raisi, der Präsident, der mit dem Hubschrauber abgestürzt
ist. Sorry, genau. Der da ohne Einwirkung von Amerikaner oder Israelis abgestürzt ist. Und da haben sie gedreht. Mhm. Und der Laie denkt, da müssten doch eigentlich lauter Geheimdienstmenschen sein und sie versuchen zu hindern oder irgendwie ihnen das Handwerk schwer zu machen.
Also jetzt sprechen Sie eine Szene an oder ein Erlebnis, das mich tatsächlich bis heute beschäftigt, weil wir waren auf dieser Trauerfeier, wir sind da hingeflogen nach Teheran, es gab 3 Tage Trauer und ich habe mich da auf die Straße gestellt, habe berichtet, dass es die Anhänger des Regimes gibt, die auf diese Trauerzüge gehen. Ich habe aber auch gesagt, es gibt auch viele Menschen, die mir gesagt haben, sie sind froh, dass er tot ist. Er war Richter, Staatsanwalt, Führender in den 80er Jahren und hat tausende politische Häftlinge zum Tode verurteilt. Und bei einer dieser Schalten hat sich dann plötzlich eine Menschenmasse um mich herum gesammelt und ums Team waren 3 Leute, Regimeanhänger. Und plötzlich erst wurde es laut und dann haben sie uns körperlich angegangen. Und das war 10 Sekunden, ich hatte es schon auf dem Ohr für eine Schalte vom Morgenmagazin und die wir dann abbrechen mussten und haben dann die Flucht ergriffen, also sind einfach aus dieser Menschenmenge raus. Und normalerweise, also leider kennen das viele Journalisten mittlerweile. Es passiert auch auf Demonstrationen, das kann einem auch in Deutschland passieren.
Aber die Frage ist jetzt, war es jetzt spontan oder glauben Sie, das war organisiert?
Naja, also das geht noch weiter. Wie gesagt, diese Situation kennen viele Journalisten. Wir sind dann raus aus dieser Menge und wir dachten, naja gut, das war's. Aber die sind uns hinterher. So weit, dass wir uns in ein Hotel flüchten müssten, das zufällig auf dem Weg lag. Und dann wurde dieser Mob, der immer größer wurde, hat versucht, das Hotel zu stürmen. Wir saßen da und das war das erste Mal, glaube ich, in meiner Reporterkarriere, dass ich wirklich dachte, das war's jetzt. Und dann kamen sie alle. Das war für mich eine Lehrstunde, wie die Islamische Republik funktioniert in einer Stunde.
Kamen sie alle, heißt was?
Geheimdienste. Mhm. Es gibt nicht nur einen, es gibt mehrere. Milizen, Polizei. Und sie haben sich um uns gestritten. Jeder wollte mit uns sprechen. Jeder wollte uns befragen. Die gehören mir. Also die kannten sich auch untereinander nicht. Und wir sind dann, lange Rede, da rausgekommen aus dieser Situation. Aber wir haben das Ganze analysiert. 2 Tage später gab es dann einen großen Bericht über mich im Staatsfernsehen.
Was Sie für eine böse Journalistin sind.
Genau.
Die Realität verzerrt.
Und es gab eben auch Bilder. Und deswegen zu Ihrer Frage, im Nachgang gehen wir schon davon aus, dass das Ganze irgendeiner Art und Weise organisiert war. Aber das ist das, was ich meinte. Wenn man zu lange drüber nachdenkt, kann man den Job nicht mehr machen. Es ist dann tatsächlich 1 Jahr später, als ich in einer völlig unbedrohlichen Menschenmasse war. Assad war gefallen, der syrische Langzeitdiktator. Und ich stand in Syrien oder an der Grenze und war umringt von Syrern, die gefeiert haben, dass Assad geflüchtet ist. Und plötzlich habe ich schweißnasse Hände bekommen.
Und dann kam das wieder hoch.
Plötzlich, nach einem Jahr, völlig aus dem Nichts. Und das sind so Momente, die dann kommen. Aber wie gesagt, ich versuche nicht so lange drüber nachzudenken, sonst wird es schwierig.
Dürfte ich eine Frage mal stellen?
Na klar.
Sie kennen ja den Iran viel besser als wir alle.
Er war mal ein paar Monate Trainer im Iran.
Ja, ich weiß.
Und glauben Sie, dass der Krieg was verändern könnte?
Also momentan, wenn er jetzt enden würde, dann würde er für die Menschen im Iran nicht viel verändern. Also wenn, dann zum Schlechteren. Momentan liegt die Macht noch mehr als früher bei der Revolutionsgarde.
Und die Angst wäre, dass sie jetzt noch repressiver, noch brutaler vorgehen
würde. Das würde doch aber eigentlich bedeuten, dass nur die Vernichtung des Regimes...
Entschuldigung, aber da müssen Sie doch eigentlich mit Bodentruppen rein. Und wir wissen selber ganz genau, weil das Iran ist ja 2-mal so groß wie Deutschland.
5.
Oder 5-mal. Dass du kannst mit Bodentruppen da gar nichts, du kommst gar nicht voran. Weil da sind einfach viele Berge, da brauchst du nur eigentlich Guerilla-Taktik, sage ich jetzt mal, ausüben. Du kommst, wie willst du das eigentlich, das Problem lösen? Also du müsstest mit Bodentruppen rein, aber du kommst da nicht weiter mit Bodentruppen. Wie soll das denn gehen? Ich meine, also, ich komme ja selber aus dem Osten der Türkei. Ich weiß ja, wie das von der Geografie sozusagen, wie das mit den ganzen Bergen und Hügeln und so schwer ist.
Du sprichst ja eine Frage an, die man sich in Washington auch stellen sollte, die man sich vielleicht auch
hätte fragen müssen
vor diesem Krieg. Also das ist ja, das glaube ich, das Grundproblem, das gerade viele Militärstrategen auch sehen, dass die Strategie im Weißen Haus, wir reden jetzt nur vom Militärischen, von der Kriegsstrategie, von der Kriegsführung, dass die nicht klar ist. Und alles, was du sagst, stimmt Bodentruppen bei einem so riesigen Land ist fast ausgeschlossen. Aber es gibt eben jetzt, ich hatte eigentlich gehofft, nicht nur über den Iran heute zu sprechen und über die Taktik. Aber
Sie kriegen ja mit, wie die, es ist spät und trotzdem ist es mucksmäuschenstill.
Es sind still, ja.
Die Menschen sind einfach interessiert an dem.
Also
wir können es leider nicht so ganz auflösen.
Den Punkt, den du ansprichst, was ich schon rechne, ist, dass es einen begrenzten Bodeneinsatz geben könnte in den nächsten Tagen, vielleicht sogar schon im Persischen Golf rund um die Straße von Hormuz.
Genau, da, ja.
Durch die Amerikaner.
Durch die Amerikaner sind ja Elitesoldaten unterwegs. Ich weiß nicht, jetzt habe ich heute einen Tag frei, vielleicht sind sie schon angekommen. Aber das könnte ich mir vorstellen. Und das ist das, was ich meine. Es könnte einfach noch sehr lange dauern.
Darf ich zum Schluss, unsere Zeit ist leider vorbei, wir hätten stundenlang zuhören können, aber zum Schluss sagen, ich bin so mit dem Herzen bei den Menschen im Iran und insbesondere bei den Frauen, die so viel Mut gezeigt haben und Durchhaltevermögen. Und Sie sind zwar keine Iranerin, aber Ihren Mut bewundere ich auch. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Absolut.
Wenn Sie eine kleine Auszeit brauchen von Krieg und Chaos und schrecklichen Nachrichten, kommen Sie nach Bremen und erzählen Sie uns, was Sie dort erlebt haben.
Danke, komme ich gerne. Biremen sagt man übrigens in der Türkei.
Was heißt das, Biremen?
Biremen.
Heißt was? Wiedersehen.
Biremen.
Ach, Biremen.
Türken und Iraner können die Konsonanten nacheinander nicht aussprechen. Deswegen, heute beim Einchecken habe ich gesagt, ich möchte bitte nach Biremen.
Biremen.
Das Biremen. Ist schön. Egal, wohin Sie fahren, ob nach Biremen oder Bremen, Hauptsache Sie sitzen hier.
Ja, danke. Gesund.